ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name:
Claudia Buder.
Geburtstag:
20. November 1969.
Geburtsort:
Leipzig.
Profession:
Musikerin und Pädagogin.
Was treibt sie an?
Entwicklung. Ich finde es ganz toll, wenn es möglich ist, egal in welchem Bereich, Dinge zu entwickeln, also wachsen zu lassen, weiterzubilden. Das ist ein Prinzip, was dem Menschlichen innewohnt.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
In einer Geisteshaltung der Offenheit. Also in einer Haltung, in der das Wollen und das Vertrauen das Miteinander der Menschen bestimmt.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Ja, jetzt gerade habe ich Musik von Hugo Noth gehört. Hugo Noth ist gestorben und er ist wirklich unser Pionier des klassischen Akkordeons gewesen. Seine Musik habe ich gehört.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ein Buch über einen Komponisten, Toshio Hosokawa. Das Buch heißt Stille und Klang, Schatten und Licht und führt hinein in die Kompositionsweisen dieses Menschen, der ja von asiatischer Kultur geprägt ist.
Und letzte Frage hier in dem Steckbrief ist dann immer, wie beginnt der Tag?
Mein Tag beginnt mit Meditation.
Claudia Buder, Ihr Tag beginnt mit Meditation?
Genau. Also ich übe neben dem Instrument, neben der Musik auch Budo, also das sind die Kampfkünste. Und in den Kampfkünsten gehört es nicht nur dazu, den Körper zu trainieren, sondern auch den Geist. Und in der frühen Morgenstunde ist der Geist frisch und ist sehr gut, eben mit einer Geisteshaltung der Offenheit zu beginnen.
Und wie sieht das konkret aus dann?
Ganz konkret einfach hinsetzen auf ein Safu.
Auf so ein Kissen?
Und dann, genau, auf so einem Kissen.
Mit gefalteten Beinen?
Mit gefalteten Beinen, aber bei mir übrigens nicht der Lotussitz, der komplette, ein halber Lotussitz. Und dann mit aufrechter Haltung nichts denken. Eine halbe Stunde, wenn die Zeit da ist.
Und wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Meine Erfahrungen damit sind so, dass ich, als ich angefangen habe, dann gar nicht wusste, wo ich denn hindenken soll oder wo ich hinstreben soll. Und spüre ich denn jetzt was und kommt da jetzt was? Werde ich jetzt erleuchtet? Und dann merkt man aber, da ist genau wie mit allen Dingen eine lange Übung notwendig. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich das wirklich über Jahrzehnte einfach praktiziere. Und dann spürt man mit der Zeit, was dem innewohnt.
Und mit Üben kennen Sie sich ja aus.
Genau. Übung ist ein Grundprinzip.
Und das ist aber nur die eine Hälfte, weil Sie das jetzt auch asiatische Kampfkunst machen Sie auch?
Richtig. Also ich habe begonnen mit Aikido. Das ist eine japanische Kampfkunst und übe auch noch eine Schwertkunst. Alles ist eigentlich miteinander verwoben. Also das bedeutet Schwert, Aikido, Daitoryu gehört alles zu einer Einheit, so könnte man es sagen.
Und da haben Sie in Weimar auch einen Lehrer oder ein Studio oder wie läuft das?
Ich lehre in Weimar und zwar an der Bauhaus-Universität im Universitätssportzentrum. Das heißt, da können die Studierenden sich in jedem Semester neu einschreiben und die, die sagen, hey, ich möchte das jetzt wirklich lange machen, die sind immer dabei.
Und ich stelle mir jetzt gerade vor, ich hatte ein ganz anderes Bild eben von der Akkordeonmusikerin in der klassischen Musik. Jetzt sehe ich sie plötzlich hier so mit Schwertern vor mir. Hilft das bei der Musik und mit dem Instrument, dass sie diese sehr körperlichen Dinge tun?
Auf jeden Fall. Es ist ein für mich elementares Grundprinzip. Denn wenn ich das Akkordeon gut bewegen möchte, muss ich meinen Körper beherrschen. Und ich sage immer, der Körper macht den Klang. Also gehört die Körperkunst ganz essentiell dazu. Wenn ich weiß, wie ich meinen Körper bewege, kann ich auch dem Klang und dem Ton eine Richtung geben.
Also Akkordeon spielen ist Körperkunst?
Auch.
Und ich habe vorhin gesagt, Instrument, wo es eben auch Instrument des Jahres ist, obwohl es ja tatsächlich, auch wenn ich es jetzt gerade hier so sehe, hier unterm Tisch bei uns, ja auch viel von einer Maschine hat. Also es ist schon ein Gerät, Ihr Akkordeon.
Ja, also es ist ja wirklich ein sehr junges Instrument, ein Instrument, was 1829 erfunden wurde. Und es ist natürlich, hat damit zu tun, in dieser Zeit, in der die Industrie aufkam, dass man auch eine Faszination am Mechanischen hat. Also das heißt, beides gehört zusammen, die Mechanik, das Holz, die Stimmzunge und das ist ein Instrument, was ein Kind seiner Zeit ist. ein Instrument auch des 20. Jahrhunderts.
Also tatsächlich ein Instrument der Industriefaszination.
Ja, das würde ich wirklich so sagen, genau. Es hat sich ja auch weiterentwickelt. Ne?
Und wollen Sie das Gerät mal hier auf den Tisch wuchten?
Ich wuchte es mal in die Höhe.
Und wenn wir es mal, ich meine, jeder hat schon mal ein Akkordeon gesehen, aber wenn wir jetzt Ihr Spezielles hier, also eins, wo, das ist ja wahrscheinlich jetzt richtig High-End, weil ich meine, Sie spielen auf Weltniveau mit dem, was Sie machen, also werden Sie wahrscheinlich auch was ganz Edles hier haben, also sozusagen das Stradivari mit Knöpfen.
So könnte man es sagen, es ist tatsächlich ein italienisches Instrument, ja.
Und können Sie es ein bisschen beschreiben, weil also es hat zum Beispiel hier so eine durchsichtige Seite, wo man, ja, was sehe ich da eigentlich?
Ich kann das ja mal abmachen, das ist das Verdeck und ja, hinter dem Verdeck kommen dann die Klappen zum Vorschein und durch diese Klappen dringt die Luft. Und bringt die Stimmzungen zum Schwingen. Und wir können jetzt hier ganz fasziniert die Klappen sehen. Ich kann auch mal ganz schön klappern. Das ist übrigens ein Phänomen, was man auch in der neuen Musik sehr mag. Aber wenn man zum Beispiel eine ganz schöne Melodie spielen möchte, dann soll es eigentlich nicht so wild klappern.
Das ist wirklich ein erstaunlicher Kontrast zwischen eben tatsächlich dieser Maschinenhaftigkeit und jetzt diesem zarten Ton, ja, den Sie da rausgeholt haben. Und das Ganze muss man sich vorstellen, das ist erstmal schwarz und es sieht so, was ist das, so gelackt aus?
Genau, das ist Zelluloid. Und eigentlich, ich habe schon immer gedacht, mein Gott, man könnte das Instrument auch doch so weiterentwickeln, dass man hier eine Carbonschicht nimmt und so. Wäre doch möglich. Aber das ist eigentlich ein relativ traditioneller alter Stoff sozusagen, Zelluloid. Und darunter sehen wir eben Holz. Wir sehen Metall. Wir haben also alle möglichen Elemente in diesem Instrument vereint.
Ja, und dann eben dieses Netz, dieses transparente Teil, was Sie über Ihren Klappen haben.
Genau, das ist die Gage. Und es gab früher Instrumente, da hat man versucht, mit dieser Gage den Ton zu dämmen. Aber jetzt sind die Instrumente auch so entwickelt. Oder hier ist, sagen wir mal, die Philosophie, auch der Ton soll nach außen dringen. Und deswegen ist die Gage relativ durchsichtig. Und viele sind natürlich immer fasziniert, dann in dieses Innenleben des Instrumentes schauen zu können.
Ja. Geht mir auch so. Das ist, ich finde, dass es wirklich also sehr edel aussieht.
Ja.
Wenn Sie sagten, also als ich jetzt irgendwie, man kam mir ja gerade nur so viel, ich kenne ja gar nicht viel, als Stradivari im Kopf kam, da sagten Sie, ja, ist auch ein italienisches Instrument. Und wenn Sie das aber, was Sie hier haben, vergleichen mit anderen Instrumenten, die man also vielleicht so normaler kaufen kann, was macht das edle Instrument zu so einem ganz edlen?
Das ist das Material und das heißt, das Herz des Klanges ist Stahl und die Qualität des Stahles ist entscheidend dafür, wie der Ton klingt, aber natürlich auch, wie es verarbeitet wird. Also das Holz spielt auch eine Rolle. Und obwohl es so mechanisch ist, wird es doch in Handarbeit hergestellt. Also es ist heutzutage noch nicht möglich, das komplett maschinell zu produzieren. Nein, das Menschenhand ist noch notwendig, um diesen edlen Klang herzustellen. Und die Italiener haben einfach eine unglaubliche Erfahrung, mit dem Klang zu arbeiten.
Und ist es denn eins, was richtig für Sie zugeschnitten ist? Oder haben Sie verschiedene ausprobiert und dann gesagt, das passt mir hier bis zu diesen, das ist auch so witzig, diese schweren Riemen, die Sie dann da an der Schulter haben, als wollten Sie tatsächlich damit Kampfkunst machen?
Ja. Also es ist jetzt so, es wäre natürlich ein Träumchen, wenn man in eine ganz alte Werkstatt kommt und dann stehen da 7 Instrumente und dann spielt man sie alle und dann sagt man, das ist meins. Aber ich spiele ein ganz bestimmtes System, also ich habe ein ganz bestimmtes Griffsystem. Also habe ich mir das Instrument ausgesucht, welches ich gerne haben möchte von der Firma und habe gesagt, bitte bauen Sie mir eins. Das wurde also für mich gebaut, dieses Instrument.
Und Griffsystem, können Sie noch ein Wort dazu sagen, was das heißt, Ihr Griffsystem? Also weil für mich ist es so, ich gucke auf die Knöpfe rechts, ich gucke auf die kleineren Knöpfe für links. Ich finde, es sind sehr viele und ich kann überhaupt keine Ordnung erkennen. Sind die rechts alle gleich groß?
Die sind alle gleich groß.
Aber die sehen doch ein Stückchen unterschiedlich aus. Also da gibt's doch
sie
welche,
schimmern. Sie sind, ja. Das ist so ein bisschen ein Perlmutt-Effekt. Und Sie sehen, dass manche Töne geriffelt sind. Und das sind
das
unsere Orientierungen.
Ach so, wie sozusagen bei einer Ihre Blindenschrift da.
Genau, richtig. Und ich habe jetzt in 3 Reihen eine Chromatik, die wir jetzt hier auch hören. Und jetzt, wie diese Chromatik aufgebaut ist, das kann bei jedem Instrument anders sein. Also, es gibt Instrumente, da beginnt die hier, Es gibt Instrumente, da beginnt diese auf der dritten Reihe. Dann genau. Gibt es Instrumente, da ist es dann, also die Richtungen sind komplett unterschiedlich.
Der Unterschied zwischen, muss ich jetzt beschreiben, der Unterschied zwischen hier und hier war also einmal Reihe links, einmal Reihe rechts und dann auch mal in den oberen Quadranten gerutscht und die Hand
jetzt,
ein Stückchen
wo
anders
ich sie
gehalten.
Sehe, denke ich ja gar nicht dran, dass da ja auch gehört werden soll. Stimmt. Ne? Und das Hören muss man ja auch beschreiben.
Ja.
Sie haben es beschrieben, danke.
Genau, und dann gibt es aber auch noch diese ganzen kleinen Pickel da auf der anderen Seite.
Und jetzt ist das Geheimnisvolle des Konzert- oder klassischen Akkordeons. Ich habe also auf der Bassseite genau die gleichen Töne, das gleiche Tonmaterial, aber ich habe auch einen Konverter. Jetzt werde ich diesen mal ganz klangvoll schalten. Und dann ist das komplette System links geswitcht und zwar in ein Standard-Bass-System.
Und das passiert alles über diesen, wie wollen wir das beschreiben?
Konverter, über diese so eine große, einen großen Schalter, genau.
Genau.
Und dann schalte ich den wieder und dann habe ich aber wieder unglaubliche Einzeltöne.
Müssen Sie das Ganze dann auch technisch im Griff haben? Also so mit Wartungsintervallen und Ölwechsel und einmal in der Woche ist Akkordeon putzen oder wie ist es?
Ja, also es wird ja Luft angesaugt und das bedeutet, da bewegt sich also was auch in den Stimmzungen. Ich hatte zum Beispiel schon mal das Phänomen, dass ich ein winziges Härchen von meiner Jacke in einer Stimmzunge, in einer Stimmplatte sozusagen festgesetzt hatte und diese blockiert hat. Also das kann schon mal vorkommen. Und natürlich das Wichtigste, das Instrument muss gestimmt werden. Das ist klar.
Und wie oft machen Sie das mit dem Stimmen? Immer vor dem Spielen oder wie ist das?
Das geht nicht, weil wir haben ja eine Stahlzunge und von dieser Stahlzunge wird Material abgetragen. Und der Ort des Abtragens bestimmt, ob diese Stimmzunge dann höher oder tiefer wird. Das heißt, es wird in jedem Fall immer weniger. Und deswegen ist man eigentlich daran interessiert, jetzt nicht jeden Tag neu zu stimmen, weil dann ist irgendwann mal das Material weg.
Und nun haben Sie noch gar nichts dazu gesagt, dass es ja diese Bewegung gibt. Also da in der Mitte ist ja dieser große Blasebalg, über den müssen wir ja noch ein Wort verlieren.
Und den müssen wir reden, weil darüber müssen wir wirklich reden, weil der Balg ist nämlich die Seele des Instrumentes. Weil ich kann ihn natürlich jetzt hier für alle hörbar durch die durchziehende Luft in Erscheinung bringen.
Das ist ja verrückt, als wäre der Balg jetzt hier, als hätten wir noch jemanden Dritten hier zu. Ja,
genau.
Der so tief atmet
hier. Das Instrument kann atmen.
Ja, auch staunen so oder erschrecken.
Genau, richtig. Und mit diesem Balg forme ich den Ton. Das heißt, ich kann einen Ton ganz leise. Und diese Gestaltung, diese Formung des Tones, die geschieht mittels des Balges. Und deswegen ist der so wichtig und das ist auch dieser große Unterschied zum Beispiel jetzt zu einem Cembalo oder zum Beispiel auch zu, ich sag mal, traditionell zur Orgel. Natürlich kann die Orgel auch den Ton manipulieren, aber in dieser Beweglichkeit, wie ich es jetzt mit dem Balg mache, ist das nicht so gegeben.
Und was sagt das Instrument über den Charakter der Spielerin? Also wenn man vergleicht, also ich sag mal, die Geigerin und die Pianistin und die Akkordeonistin, was würden Sie sagen? Gibt es sowas wie so einen Instrumentencharakter?
Uiuiui, also ich sag das ja immer, man erkennt immer die Blechbläser. Das ist immer so ein Typus von Mensch und auch Sängerin und Sänger. Und ich würde sagen, die Akkordeonisten, die gehören schon in die Richtung der blasenden Instrumente. Wir sind ein Blasinstrument eigentlich. Und wenn man praktisch die Bläser beschreibt, dann könnte man sagen, da haben wir doch auch die Brüder und Schwestern der Akkordeonisten mit dabei.
Okay, aber Sie haben ja die Bläser noch gar nicht beschrieben.
Die Bläser, die sind doch bodenständig, frohgemut, reell. Und die Akkordeonisten sind dazu noch experimentierfreudig, offen, probieren auch aus. So könnte man es sagen.
Instrumente des Jahres, die gibt es seit den Nullerjahren. Der Landesmusikrat Schleswig-Holstein hat das etabliert. Es gab 25 andere vor Ihnen, bevor nun auch das Akkordeon dann mal drangekommen ist. Sagen Sie schon oder erst?
Ich bin jetzt frech, ich sag erst. Aber ich bin froh, dass es jetzt passiert ist. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, Mensch, 2029, da feiern wir 200-jähriges Jubiläum. Man hätte auch jetzt sagen können, okay, wir machen es 2029. Aber jetzt ist es halt jetzt und so ist es auch gut.
Und sagt das irgendwas über das Akkordeon im klassischen Musikbetrieb, dass es eben, wie Sie sagen, erst jetzt, ja, nach Ort im letzten Jahr hat man die Stimme und also gab ja auch vergleichsweise noch exotischere Instrumente.
Ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt in diesem Jahr die Chance haben, in Erscheinung zu treten, weil es doch erstaunlich viele Menschen gibt, die nur eine bestimmte Seite des Instrumentes kennen und dann ganz erstaunt sind und sagen, ach was, das geht auch auf dem Akkordeon. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es zumindest jetzt passiert.
Und über die verschiedenen Seiten und über den klassischen Musikbetrieb und Akkordeon und auch darüber, wie sich das entwickelt hat, also wie das Akkordeon aus der Volksmusik in den klassischen Musikbetrieb eingewandert ist, solche Sachen, die besprechen wir alle noch. Aber jetzt ist es ja, glaube ich, wirklich höchste Zeit. Wir haben Ihr Instrument gehört, aber wir haben ja noch bisher eine sehr matte Vorstellung, was Sie auf dem Instrument machen. Und ich habe jetzt hier ein Stück von Johann Sebastian Bach, Sinfonia D-Dur, Bachwerkeverzeichnis 789. Und das haben, jetzt hatte ich das Wort, das haben Sie uns hier untergejubelt. Was ist damit? Wieso das jetzt?
Wieso das? Weil Johann Sebastian Bach hat diese Sinfonien, das sind die dreistimmigen Inventionen, komponiert, um zu zeigen, wie die Stimmen miteinander klingen können. Und ich fand es ganz toll, zu zeigen, wie das Akkordeon mit anderen Instrumenten zusammenklingen kann. Ich finde, das ist auch eine ganz große Stärke des Instrumentes. Und so hören Sie jetzt diese dreistimmige Invention gespielt. Zwei Stimmen auf dem Akkordeon und eine Stimme mit dem Violoncello.
Claudia Buda. MDR Kultur trifft mit Claudia Buda aus Weimar, mit der Professorin für Akkordeon an der Hochschule für Musik in Weimar, mit der Akkordeonistin. Und wir haben ja schon eine ganze Menge über den Reiz des Akkordeons geredet. Haben Sie den schon als Kind gespürt? Also war der für Sie als das Mädchen Claudia Buda schon da? Wo sind Sie dem Instrument begegnet, das Ihr Leben prägen sollte? Gab es so einen schicksalhaften Moment, wo Sie durch Leipzig laufen, unbeschwert an der Hand Ihrer Eltern? Es ist Ende Mai, erste Lindenblüten in der Luft und dann hört man, irgendwo spielt ein Akkordeon.
Also es war schon die Hand der Eltern, es war die Hand der Mutter, weil meine Mama hat Akkordeon gespielt. Und das war die Inspiration, dann dieses Instrument zu wählen.
Und was hat Ihre Mutter mit dem Akkordeon für eine Musik gemacht?
Sie hat ganz, ich sag mal, so wie man das Akkordeon kennt, eigentlich ganz traditionell gespielt. Hat auch am Anfang gedacht, wenn ich jetzt beginne, dann wird es wahrscheinlich vielleicht auch so ähnlich sein. Und dann waren wir alle, ich auch, sehr erstaunt, dass es ja plötzlich auch in eine ganz andere Richtung gehen kann.
Und das ist etwas, diese ganz andere Richtung, dass mein Bild ist, dass es auch eine Eigenheit war, also die sich im DDR-Musikunterricht entwickelt hat. Also dass es etwas war, dass man also das ja verfolgt hat, das Akkordeon in den klassischen Musikbetrieb zu kriegen, dass es etwas war, was also besonders hier passiert ist?
Auf der einen Seite ja, und zwar im Sinne einer auch staatlich anerkannten Musikförderung, das muss man ganz eindeutig sagen. Aber diese klassische Entwicklung hat schon viel früher eingesetzt und ist im Prinzip mit den 50er Jahren im gesamten deutschen Gebiet sozusagen losgegangen. Also das bedeutet, was ich unglaublich spannend finde, ist, dass es kulturell eine unterschiedliche Entwicklung gab in der DDR im Vergleich zur BRD. Genau wie wir das im Prinzip haben mit den Rockbands. Und also es hat sich sozusagen in der DDR eine andere Spielkultur entwickelt, parallel zu der klassischen Akkordeonkultur im bundesdeutschen Gebiet dann.
Aber inwiefern anders? Also bei der Rockmusik ist es ja relativ, da waren ja die Umstände sehr beeinflussend auf jeden Fall. Ich habe jetzt gezögert, wollte nicht sagen beschränkend, weil die Rockmusiker aus der Zeit würden dann wahrscheinlich da protestieren. Aber es gab ja eine ganze Menge an Auflagen und auch ein Ausweichen, was also so die offizielle Politik anging und in Nischen gehen. Das kann ich mir alles bei einem Akkordeon nicht vorstellen.
Ja, es ist sehr interessant. Also in der DDR gab es im Kinder- und Jugendlichenbereich nicht dieses Instrument mit den Einzeltönen, sondern es gab in dieser Jugendausbildung das Instrument, was ich vorhin auch gezeigt habe, mit diesen Akkordbässen, mit diesen Standardbässen. Und die Komponisten der DDR wurden angehalten, für dieses System zu komponieren. Während parallel dazu in der BRD sich die Komponisten schon mit dem Einzeltonmanual beschäftigt haben.
Woran lag denn das in der DDR?
Das ist jetzt wirklich eine spannende Frage. Vielleicht in Abgrenzung zur BRD. So ganz erschließt sich mir das nicht. Es gab natürlich dieses System, aber erst mit den großen, ausgewachsenen Konzertinstrumenten. Das heißt, in der DDR haben die Kinder und Jugendlichen mit dem Standardbassinstrument angefangen und dann diejenigen, wo klar war, okay, die fangen jetzt mit dem Studium an, die haben dann das System gewechselt und noch dazugelernt quasi. Währenddessen man ja heute, wenn man weiß, wir möchten in diese Richtung gehen, beginnt man natürlich schon im frühen Alter mit diesem Einzeltoninstrument. Und dadurch gab es natürlich für den Kinder- und Jugendbereich eine ganz andere Spielkultur. Und was ich unglaublich finde, ist, dass zum Beispiel so Komponisten wie Herbert Kirmse und Kurt Schwehn, die haben dann konzertante Musik geschrieben. Aber für Standardbassakkordeon. Und die gibt es heute in dieser Form so eigentlich eben nicht mehr. Und deswegen habe ich diesen Vergleich zu dieser Rockmusik gezogen, die ja auch im deutschsprachigen Bereich eine ganz eigene Kultur, eine ganz eigene Farbe entwickelt haben. Und das war bei uns genauso.
Hat der Unterricht Ihre Kindheit dann sehr bestimmt?
Ja, schon. Ich meine, vielleicht jetzt nicht wie im Leistungssport, wo man dann dreimal die Woche zum Training antanzt. Aber ich hatte ja auch quasi den Instrumentalunterricht auf dem Akkordeon, später dann noch auch Klavier in Vorbereitung für das Studium und auch Musiktheorieunterricht. Ja, kommt man ja doch auf die Zahl.
Na, ich habe in diesem Winter den Roman von Helene Bukowski gelesen, Wer möchte nicht im Leben bleiben, was ja, Sie haben Kurt Schwehn erwähnt, das Lied hat er ja auch geschrieben, Wer möchte nicht im Leben bleiben. Da erzählt Helene Bukowski die Geschichte einer jungen Pianistin in der DDR, so eine Wunderkind-Geschichte. Das Musikerinnenmädchen war älter als sie, also so knapp 10 Jahre älter in der DDR. Und in diesem Buch spielen dann Ehrgeiz der Eltern und so ein eigentlich erbarmungsloses Leistungssystem in der Musikausbildung wirklich eine schlimme Rolle. Sowas haben Sie nicht erlebt?
Nein. Also ich habe natürlich eine Strenge und eine Konsequenz erlebt. Und im Nachhinein muss man ja sagen, und das ist ja oft so, ist man ja dankbar, dass durch diese Konsequenz auch ein Wille geschult wurde. Und es war schon klar, also ich bin jetzt kein kleiner Mozart gewesen, der dann immer zum Instrument gerannt ist und gesagt hat, oh, ich will jetzt hier spielen. Sondern es war natürlich schon so als Kind, dass meine Eltern da sich auch darum gekümmert haben, dass ich regelmäßig übe. Und dieses regelmäßige Üben ist einfach eine unglaubliche Grundlage, eine wichtige Grundlage, um Qualitäten zu entwickeln.
Aber von dieser Regelmäßigkeit mussten Sie dann auch öfter mal überzeugt werden?
Natürlich musste ich überzeugt werden. Und das ist ja dieser eine Punkt, der ja auch geschrieben steht, dass ich natürlich, es gab, so wie es so ist, mit 12, 13, alle sind draußen und so. Und ich hatte dann, also ich war nicht so voll krass inspiriert, jetzt dann stundenlang zu üben. Ne? Und dann haben meine Eltern dann auch an einem Punkt gesagt, na pass auf, also wenn das jetzt wirklich zu anstrengend und zu schrecklich ist, hier, mach deinen Mittelstufenabschluss und dann beendest du das Ganze. Und dann kam eben diese Geschichte mit diesem einen Wettbewerb, den ich dann gewonnen habe, just zu diesem Zeitpunkt. Und wo ich dann, nachdem ich den gewonnen hatte, danach gesagt hat, oh, ich mache jetzt weiter.
Diesen einen Wettbewerb, den internationalen Akkordeonwettbewerb,
genau,
in Klingenthal.
War
das so ziemlich das Höchste, was man in dem Moment auch gewinnen konnte?
Im Jugendbereich auf jeden Fall, weil es war ein internationaler und es war der einzige, den es damals gab in der DDR. Also ich meine, heute gibt es natürlich viele internationale Wettbewerbe und man erlebt auch viele Kinder, die dann umherreisen, aber damals war es der eine.
Ja, und Sie sagten eben, Sie seien kein kleiner Mozart gewesen, aber also Sie hatten dann doch so viel Mozart, dass Sie bei diesem Wettbewerb abgeräumt haben?
Ja, also ich meine, ich sage jetzt mal so, es gehört ja auch ein bisschen Glück dazu. Ne? Also ich bin selber Jurorin in Wettbewerben. Ich fahre nächste Woche nach Pula zum internationalen Aquarium-Wettbewerb als Jurorin. Und ich weiß, wie so Ergebnisse auch sich drehen. Und man kann das nicht immer so alles bestimmen. Und selbst wenn jemand fantastisch spielt, aber eine Mehrheit von subjektiven Entscheidungen führt halt zu einer gewissen Entscheidung. Deswegen, ein Glück gehört auch dazu.
Da haben Sie, und das war ein Moment, wo Sie gemerkt haben, dass Sie es richtig realisiert haben, wie gut Sie das können könnten.
Ja, es war einfach auch ein unglaublicher Hype damals. Man trifft da die ganzen Leute, man sieht die Szene, man hört die großen Spieler und dann hat man jetzt gewonnen, damals noch die Karl-Marx-Scheine in der Hand plötzlich gehalten. Und dann war ich natürlich voll geflasht und dachte.
Ich war jetzt auf der Leitung gestanden. Wie ein Wahnsinn.
Na, das war ganz jung. Ich muss jetzt überlegen, als 12, ja, genau.
Wissen Sie noch, was Sie anhatten?
Oh nein, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur eben an diese Scheine erinnern. Und dass ich jetzt im Nachgang eigentlich ein bisschen entrüstet und enttäuscht bin, dass die Materie so stark war, also so stark gewirkt hat. Ne? Also jetzt würde ich natürlich sagen, ja, das ist eine tiefe geistige Haltung oder eine seelische Entwicklung.
Aber damals war schon auch die Kohle.
Ja, damals war es die Kohle halt. Ne?
Und waren Sie dann so talentiert und überdurchschnittlich gut eben mit dem Akkordeon, dass auch so diese ganze staatliche Lenkung irgendwie auch keine Begehrlichkeiten hatte, also als Sie Abitur gemacht haben, kurz vor der Wende, dass der Staat Sie irgendwie in der Volksbildung gebraucht hätte oder in der Industrie, oder war das ganz klar, ich gehe ins Studium mit dem Akkordeon?
Also die Kultur wurde ja sehr unterstützt und gefördert und in meinem Fall jetzt nicht in eine spezifische Richtung gelenkt. Also es war eher so, dass man sagen konnte, dass zum Beispiel meine Musiklehrerin ein sehr großes Ansehen hatte und das fand ich ganz toll. Also der kulturelle Wert war ein hoch angesehener und das finde ich gesellschaftlich gesehen auch einen wichtigen Punkt.
Und dann ist es mit der DDR vorbei und Sie sind 20 und da stehen Sie da mit Ihrem Instrument und die Welt wartet auf Sie.
Richtig. Gleich nach der Wende bin ich mit meiner Freundin zu einem internationalen Treffen gefahren nach Amsterdam. Und das war damals natürlich, also das war ein großes Hallo. Wir waren damals die ersten ostdeutschen Studentinnen dort und es war ein großes Treffen und Austauschen und man war ja, natürlich, die Sinne waren ganz geöffnet.
Und das war speziell ein Akkordeontreffen?
Ja. Ja, war damals The Icebreaker hieß das, ein großes internationales Treffen. Und dann haben wir alle diejenigen, die wir natürlich so vom Namen her kannten, dann in Persona getroffen. Und es war sehr aufregend damals.
Und wie ist so die Akkordeonszene dann, wenn man sich so trifft bei so einem Treffen? Jetzt Amsterdam als Stadt hat ja eine Menge zu bieten.
Ja.
Und ist es beim Akkordeon dann bei Ihnen so gewesen, man ist eben auf das Sprechen über das Instrument konzentriert und beschäftigt sich die ganze Zeit mit Musik oder geht da noch mehr?
Naja, wir haben ja vorhin mal über die Charakteristik der Akkordeonisten gesprochen und natürlich das Interessante.
Sie sind sehr an Neuem interessiert, sind bodenständig.
Also, ja, und wir haben gegenseitig beim Unterricht zugehört, sowieso unglaublich spannend bei Seminaren immer zu lernen, Konzerte zu hören, sehr viele andere zu hören, verschiedene Stilistiken zu hören und dann aber natürlich abends zusammen zu sein und dann wird weiter Abend im Gespräch, wird sich ausgetauscht. Also das heißt, das umfasst das ganze Leben.
Und Sie sagten, dass Sie die großen Akkordeonisten gehört haben. Und Sie hatten ja vorhin gesagt, dass einer der großen gestorben ist. Da haben wir jetzt Musik.
Ja.
Und bevor wir die aber spielen, würden Sie noch ein Wort verlieren.
Genau.
Über diesen großen.
Das Akkordeon ist ja noch ein junges Instrument, wenn wir es in den Vergleich mit Streichern oder Bläsern stellen. Und im Prinzip gibt es für verschiedene Länder verschiedene Persönlichkeiten, die entscheidend dazu beigetragen haben, dass sich das Instrument in einer klassischen Richtung entwickelt hat. Und für Deutschland ist und war es Hugo Noth. Es ist unglaublich, was dieser Mensch geleistet hat. Ich hatte die Ehre, bei ihm Unterricht zu haben. Und man könnte es auch ganz drastisch sagen, so wie Kolumbus damals in die Welt hinausgereist ist, so hat sich Hugo Noth für unser Instrument eingesetzt. Und er ist von uns gegangen. Und deswegen wäre es mir ein Herzensanliegen, seine Klänge noch einmal zu hören, weil er war auch ein besonderer Mensch und ein besonderer Künstler, was den Klang des Akkordeons betrifft.
Wie alt ist er geworden?
83 Jahre, ja.
Und da habe ich jetzt einen Bach hier von ihm.
Ja? Einen Ausschnitt, genau den Anfang von einer Partita, die Ouvertüre und ihm zu Ehren. Musik
Das war jetzt Hugonot. Und wenn Sie noch ein Wort über ihn verlieren wollen, was ist das Besondere, was wir eben jetzt auch gehört haben an, Sie haben ja gesagt, an diesem Kolumbus des Akkordeons?
Er war ein Visionär. Und manchmal sage ich ja, wir brauchen in unserer Gesellschaft Visionäre, also die weiterdenken und die mit den Menschen auch mitdenken. Also er hat für die Kunst gedacht, also über das Akkordeon hinaus, also nicht nur akkordeonistisch gedacht, sondern künstlerisch gedacht. Dann hat er das Instrument weiter bewegt und dann hat er aber auch noch pädagogisch gedacht. Das heißt, er hat zum Beispiel auch Kinderstücke komponiert, hat sich gekümmert, dass die nachfolgende Generation mit Informationen oder mit Kunst sozusagen umgehen kann. Und das finde ich wirklich außergewöhnlich bei ihm.
Und können Sie sich noch erinnern, als Sie sich kennengelernt haben, was er zu Ihnen gesagt hat, Claudia?
Also direkt wörtlich nicht mehr, aber ich weiß, dass sein Unterricht für mich am Anfang, ich sag mal, in einer gewissen Weise auch anstrengend war, weil er hat nämlich nicht gesagt, wie man was zu spielen hat, sondern er hat gefragt. Er hat immer Fragen gestellt. Wie denken Sie denn das? Und warum meinen Sie denn, müsste man das so machen? Und dann habe ich in meinem Kopf, hat es dann immer gekurbelt. Ja, wieso denke ich das eigentlich so? Und wieso? Und das war aber für mich so ein ganz entscheidender Prozess, dass ich wirklich angefangen habe, auch zu überlegen, warum ich was mache. Und das war das Wertvolle.
Wo war das?
Das war in Weimar. Er war ja eingeladen dann. Also mein Professor hat ihn eingeladen und hat bei uns Meisterkurse gemacht.
Und jetzt ein ganz anderes Register. Also dieses Instrument ist eins, jetzt mal kommen wir wirklich von den Meisterkursen auf eine ganz andere Ebene, ist eins, was so viele Spitznamen hat. Mhm. Also auffällig viele. Also wie ich habe jetzt geguckt, was ich alles finde. Also Edelweiß-Rekorder, Volksmusik-Kompressor, Quetschkommode ist das geläufigste, Maurer-Klavier, Heimatluft-Kompressor. Mhm. Ja. Haben Sie eine Idee, warum? Also ist das, würde man das für eine Geige auch finden? Oder haben Sie eine Idee, warum das sich so bald beim Akkordeon?
Ja, ich glaube, ich habe eine klare Idee. Das liegt daran, dass es ja ein Instrument ist, was mit dem Volk und aus dem Volk gewachsen ist. Die Violine hat ja eine ganz lange Geschichte und ist also schon auch in frühen Zeiten, sage ich mal, in die aristokratischen Kreise hineingewachsen. Dazu sind wir gar nicht gekommen, weil es gesellschaftlich bei uns gar nicht mehr stattfand. Das war schon obsolet. Und deswegen, weil es eben so lange auch in diesem Volksbereich sich bewegt und auch jetzt natürlich noch bewegt, sind diese Kosenamen entstanden. Übrigens auch Leninraupe. Da habe ich auch, dann bin ich gefragt worden, wieso denn Leninraupe? Und ich glaube, das hat auch vielleicht speziell etwas Ostdeutsches, weil wir ja auch in besonderer Verbindung zum damals großen Bruder der Sowjetunion standen.
Das leuchtet mir auch unmittelbar ein, weil ich wirklich auch so dieses Bild habe von so Veranstaltungen mit Soldaten, mit damals sowjetischen Soldaten, dass da also Akkordeon gespielt wurde, genau. Und dann sehe ich so tanzende Soldaten vor mir.
Ja, durchaus.
Und mit dieser Leninraupe vor der Brust wird dann Claudia Buder aus Leipzig und später in Weimar eine Musikerin, die dann mit der Königlichen Philharmonie Stockholm spielt, mit den Wiener Philharmonikern, mit dem Gewandhausorchester Leipzig, mit der Staatskapelle Dresden, natürlich naheliegend mit der Staatskapelle Weimar, mit Dirigenten wie Kent Nagano, mit Andres Nelsons arbeitet. Das ist ein Ding, oder?
Ja, das ist diese wundersame Geschichte auch des Instrumentes, kann man ja sagen. Also im Prinzip, wenn wir anschauen uns die Geschichte von 1829 bis jetzt, was dieses Instrument für Möglichkeiten eröffnet hat und durchwandert hat, ich finde das sehr erstaunlich.
Und für sich selber auch?
Ja, durchaus, weil ich ja quasi mit diesem Instrument als Mensch gewachsen bin. Also das heißt, die Musik, die ich als Kind, Jugendliche gehört habe und die Musik, die ich jetzt höre, da liegen eben doch Welten dazwischen. Und ich finde das ganz spannend, das rückblickend auch sehen zu können, was da möglich ist. Das ist irgendwie auch etwas Wunderbares, was ein Mensch erleben kann, entwickeln kann und entdecken kann.
Und wir hatten ja diese Momente, als die Claudia Buder noch klein war in Leipzig. Sind Sie mal im Gewandhaus gewesen als Kind?
Ja, also dann schon. Ich meine, das gehört ja.
Und jetzt sind Sie da auf der Bühne. Und ich meine, wenn Sie dann da sind, sind Sie als Solistin da, würde ich denken.
Also wir hatten in verschiedenen Zusammenhängen, also ich hatte oder habe auch das Glück gehabt, mit Steffen Schleiermacher zusammen zu musizieren, mit seiner Sinfonietta. Und so gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen, in denen man spielt. Und damals gehörte natürlich der Besuch des Gewandhauses zur guten Tradition.
Und jetzt sind Sie da. Ja. Ich stelle mir diesen Kontrast einfach also wirklich, wirklich groß vor. Außerdem ist unübersehbar, dass Sie immer wieder neue Türen aufmachen. So haben Sie zum Beispiel mit dem Ensemble Ascolta gespielt, mit dem Ensemble Resonanz oder mit dem noblen Ensemble Modern. Gibt es in der neuen Musik speziell eine Neugier auf Akkordeon?
Ja, also die Komponisten lieben das Instrument, weil es so viele Möglichkeiten hat, weil es sich so gut verbindet mit anderen Instrumenten und weil es wirklich neue Farben kreieren kann. Und dieses Konzert-Basking, was Nally Gruber, also H.K. Gruber, komponiert hat für Håkan Hardenberger als Solo-Trompeter, zu diesem Solo-Trompetentum gesellte er eben das Akkordeon und das Banjo, um eben neue Farben hinzuzufügen zu einem Streicherapparat, der da hinten war. Und er meinte, ja, also Solotrompete und nur Streicher ist da viel zu langweilig. Wir müssen das aufmischen. Und so kamen eben zwei andere Instrumente dazu.
Zumal das Akkordeon, wie wir heute gelernt haben, eben auch ein weiteres Blasinstrument war, das dazu kam. Und anderes Beispiel, Sie waren auch bei den BBC Proms mit dem BBC Symphony Orchestra unter Zachary Oramo. Wie war das?
Ja, das war natürlich unglaublich aufregend, in der Royal Albert Hall da hinaufzuschauen in diese Lichtkegel, und dann sind da diese Tausenden von Menschen. Das ist ein einzigartiges Erlebnis.
Das klingt ja immer so festlich, BBC Proms, aber das ist so, wenn man sich die Leute, die Engländer anguckt, ist eher casual, ne? Also das ist nicht so, dass man total sich super schick macht, wenn man da hingeht.
Ja, und es ist auch jetzt nicht so, dass dann die totale, absolute Stille vorherrscht vielleicht, sondern dass das muss erst wachsen. Und,
Ach ja, ist es so?
Die sind
nicht gleich vor Ehrfurcht erstarrt, wenn dann da so...
Naja, das sind ja alle Ränge gefüllt bis oben hin. Und das spürt man natürlich, diese Masse von Menschen. Und wenn dann Musik gespielt wird, die Stille erfordert, dann ist die Frage, wie kommen wir dahin? Ja.
Verrückt. Und wo haben Sie da gesessen?
Also wir haben unten praktisch in diesem Kegel gesessen, und das, wir haben eben dieses Konzert übrigens Basking gespielt mit Håkan Hardenberger, und das heißt, er war davon und neben ihm rechts das Akkordeon und links das Banjo. Dahinter die Streicher, BBC, und das muss man übrigens sagen, ein phänomenales Orchester, die mit einer unglaublichen Schnelligkeit höchste Schwierigkeiten erarbeiten. Also da war ich auch wirklich total platt, dachte, wow. Sehr professionell.
Aber Sie hatten in diesem Konzert eben auch mit höchsten Schwierigkeiten zu tun.
Ja, ist natürlich immer anspruchsvoll. In gewisser Hinsicht stand ich vor diesem Gefühl, als ich dieses Werk zum ersten Mal uraufgeführt habe, also wenn es ganz frisch ist. Und ich hatte es ja damals dann schon mal gespielt, und für die Streicher war es aber komplett neu. Und das ist natürlich, wenn man ein Stück kennt, kann man es etwas mehr genießen, als wenn alles frisch ist und man auf unglaublich viele Dinge achten muss.
Und dann steigen Sie wieder ein mit Ihrem, wo nehmen Sie das eigentlich mit, im Flugzeug? Das ist ja, ist ja kein Handgepäck, und Sie können es aber gleichzeitig schlecht aufgeben, oder?
Um Gottes Willen. Also, ja, okay. Kommen nur Einzelteile raus. Also zweiter Sitz natürlich. Und vor 9/11 war es möglich, dass eigentlich passt es perfekt oben in die Ablage. Das hat ja auch so, die Ablage hat,
stimmt,
ja auch so eine Form.
So eine Schräge.
Es passt perfekt rein. Nur es ist leider wirklich zu schwer. Das heißt, das Risiko ist, wenn jetzt irgendwas mal ist und die Klappe geht auf und das Instrument fällt herunter, das ist zu gefährlich. Deswegen heute zweiter Sitz.
Na toll, sie fliegen immer doppelt. Ja? Ja. Und wenn Sie dann zurückkommen, nach zum Beispiel so einem Erlebnis wie BBC Proms, dann kommen Sie in Weimar in die Hochschule.
Ja.
Und das ist ja ein ganz wesentlicher Teil von Ihnen, über den wir noch gar nicht richtig gesprochen haben. Und dann warten da Ihre Schülerinnen und Schüler auf Sie.
Genau.
Und die haben dann vermutlich dann so die richtig großen Augen, wenn die Frau Buda, Frau Professor, erzählen Sie doch mal.
Also, da muss ich sagen, hat sich die Zeit ja auch entwickelt. Das heißt, als ich Studentin war, Da gab es einige Leuchttürme, die alle kennen im Bereich des Akkordeons. Und da haben wir hingeschaut. Und heutzutage ist es so, dass die Akkordeonwelt unglaublich gewachsen ist. Wir haben also ganz tolle, junge Nachwuchskünstlerinnen und Künstler. Also ich bin da quasi wirklich total erfreut, dass wir da wachsen. Und deswegen, auf der einen Seite gibt es dieses Staunen, auf der anderen Seite ist die Jugend auch unterwegs. Also die sind auch in der großen, weiten Welt unterwegs. Genau.
Und dieses Lehrerinnensein, ich habe gelesen, Sie haben zwei Diplome, heißt es, Sie haben eins fürs Instrument und eins für die Ausbildung, also pädagogisch?
Ein künstlerisches, wo man sagt, ja, wir möchten das, die Entwicklung des Akkordeons, das Künstlerische hervorheben, und das andere eben das Pädagogische, weil das Pädagogische eben auch eine Qualität ist und dass man diese gleichermaßen beherrscht. Dafür ist diese Ausbildung gedacht.
Und war das was war das für eine Entscheidung? War das eine Entscheidung, wo Sie gesagt haben, ne, das ist eher eine Lebensversicherung, oder war das auch richtig ein Projekt, also, oder eine Leidenschaft von Ihnen, dass Sie sich tatsächlich auch als Lehrende gesehen haben?
Eindeutig eine Leidenschaft. Es ist oft heute so, dass man ja dieses Phänomen kennt und sagt, ja, also wer jetzt hier nicht so der Künstler ist, der wird halt Lehrer. Und ich möchte da entschieden eine Qualität entgegensetzen, weil sozusagen das gute Lehren, also mit Herz und Seele Lehrerin zu sein, ist auch eine Qualität, die für die Gesellschaft genauso wichtig ist. Und für mich war es immer klar, dass ich quasi die Töne, die ich selber spiele, auch gerne weitergeben möchte an die nächste Generation.
Nun sind Sie aber nicht nur eine gute Lehrerin, sondern eine Akkordeonlehrerin. Und wenn Sie das von anderen Varianten von Lehrerinnen, wenn Sie das vergleichen, was ist so eine Eigenheit davon, was Sie als Akkordeonlehrerin machen, was man vielleicht auch nicht, wenn ich mir den Unterricht so vorstelle, da sitzen Sie sich dann beide gegenüber, das ist ja oft
richtig?
Einzelunterricht,
ja,
ne?
Genau.
Mit Ihren, jeder hat so ein Gerät vor der Brust.
Genau.
Also es ist nicht so, dass Sie im Stuhl sitzen und jetzt spiel mal vor, sondern...
Ja, nein, sondern ich habe auch mein Instrument, weil das beste Beispiel ist der klingende Ton. Also man kann sehr viel erklären und das ist auch wichtig, um Informationen zu vermitteln, aber das Entscheidende ist ja auch zu hören. Und das heißt, wenn es eben eine bestimmte musikalische Stelle gibt und ich dann vorspiele, wie die Tonführung gestaltet ist, dann ist es manchmal vielleicht dem Studierenden schneller klar, als wenn ich das stundenlang erkläre. Also spiele ich selber auch im Unterricht. Und prinzipiell kann man ja sagen, das ist etwas ganz Wertvolles. Wo gibt es das, dass man sich eins zu eins gegenüber sitzt und sich uneingeschränkte Aufmerksamkeit zuteil werden lässt in 90 Minuten? Das ist also was ganz Besonderes und auch etwas ganz Wertvolles.
Sind Sie fertig hinterher?
Nein, ich hoffe ja nicht. Da muss ich jetzt eben an eine Geschichte denken. Als ich angefangen habe mit Unterrichten, da hatte ich dann in der Musikschule auch so 6-7 Stunden hintereinander und ich war, mein Kopf war so dick und ich war völlig fertig. Und dann kam ich in ein Seminar, erlebte einen ganz weißhaarigen, erfahrenen alten Lehrer, Eugen Canun war das, der sagte, also ich gehe immer ganz erfrischt aus so einem Tag hervor. Und ich habe mich dann gefragt, wie macht er das? Um Gottes Willen, wie macht er das, dass der so erfrischt ist? Und jetzt, nach all diesen Jahrzehnten der Erfahrung, verstehe ich, was er meint und verstehe oder erlebe auch, dass so ein, wenn es gelingt, dass beide sozusagen in Fahrt kommen, dass das eben wirklich inspirierend auch sein kann.
Das würde mich so interessieren, wie das geht, aber wir kommen zum Ende und wir müssen ja, zum Bild von Ihnen gehört ja auch, dass Sie auch noch eine Opernakkordeonistin sind und eine Puppentheaterakkordeonistin.
Ja.
Und in diesem Jahr des Akkordeons ist jetzt am 23. Juni im Puppentheater Magdeburg Open Air Premiere, Drei-Groschen-Oper Premiere mit Claudia Buder. Wie kommt es zu dieser Verbindung?
Also ich bin unglaublich dankbar und glücklich, dass es zu dieser Verbindung gekommen ist. Ich wurde angefragt, im Puppentheater Gera eine Produktion zu begleiten. Und aus dieser Produktion entstand dann die Idee, vielleicht doch mal die Drei-Groschen-Oper in einer ganz besonderen Konstellation auf die Bühne zu bringen. Und jetzt passiert es eben, dass wir also die Geschichte spielen mit 8 Schauspielenden und dann aber eben kein Orchester. Oder sagen wir mal, kein großes Orchester, sondern das kleine Orchester, nämlich ein einziges Akkordeon auf der Bühne mit der gesamten Drei-Groschen-Oper.
Die Proben haben noch nicht angefangen?
Die Proben haben jetzt noch nicht angefangen, weil es ist nämlich zum Glück eine Wiederholung. Wir haben im letzten Jahr die Premiere gehabt.
Ach, und dann können wir ja drüber sprechen.
Ja, es war so ausverkauft und die Nachfrage war so groß, dass sich quasi das Team entschieden hat, das in diesem Jahr noch einmal aufzulegen.
Und Wie war das dann mit den Schauspielern und den singenden Schauspielern und Ihnen, weil es ja eine ungewohnte Situation ist? Also vielleicht hat der eine oder andere schon mal irgendwie Drei-Groschen-Oper gemacht und den Mackie Messer da auch gesungen, aber statt eben eine ganze Kapelle zu haben, sind Sie da.
Richtig, das ist aber auch ein wunderbarer Faktor, weil nämlich ich mich bewegen kann und so ist es ja auch auf der Bühne. Ich agiere quasi mit den Schauspielenden auf der Bühne und ich kann ganz nah begleiten, ich kann sehr fein, sehr leise spielen, so dass man auch wirklich hört, was da gesungen wird, dass man den Text gut verstehen kann. Aber ich kann auch mit meinem Instrument, aber voll die Tube, eben einen ganz krassen, lauten Klang erzeugen. Und diese Beweglichkeit und diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit macht auch die Stärke des Instrumentes aus.
Dann nehmen Sie Ihre ganze Kampfkunst, Akkordeon, Athletik mit auf die Bühne.
Natürlich.
Ich habe hier so einen Flyer in der Hand. Instrument des Jahres 2026, Akkordeon in Thüringen. Da gibt es eine Internetadresse, die sagt akkordeon2026.de. Da findet man alles, was in allen Bundesländern passiert. Und dann gibt es also speziell auch noch in Thüringen eine Publikation vom Landesmusikrat.
Genau.
Weil das können wir jetzt nicht alles ausmalen, was es da noch alles gibt. Also die Weimarer Masterclasses, dann die hatten wir gerade im Programm, der Fall Frieder Baum, die Krimi-Oper.
Die hatte jetzt Premiere, genau.
Genau, in Erfurt.
Ja.
Rhapsody in School gibt es also und Improvision, Konzert, Symposium, also viel, viel, viel für das Instrument des Jahres. Das heißt, da sind auch ziemlich viele offene Türen einzurennen gewesen.
Genau, und sind es noch bis zum Jahresende. Und wer eben Interesse hat, kann sich auf dieser Website informieren und schauen, wo er gerade ist und wo er hingehen möchte.
Und jetzt müssen wir uns ein bisschen organisieren, weil jetzt zum Schluss haben wir noch ein Stück von Georg Katzer. Und ich hatte gesagt, dass Sie eben auch jemand sind, die sich für neue Musik interessieren. Ja. Wenn man Ihnen jetzt eine Stunde zugehört hat, überrascht es ja überhaupt nicht. Sagen Sie noch ganz kurz was zu Georg Katzer. Und dann ist der Plan, dass ich dann noch kurz sage, wer nächste Woche kommt und Tschüss sage. Und dann spielen wir noch Georg Katzer. Wir haben noch eine Minute.
Ja, das ist ein ganz famoser Komponist gewesen und ich habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, zum 65. Geburtstag meines Professors Ivan Kowal ein Stück zu schreiben, quasi als Geschenk. Und dann hat er sich hingesetzt und ein Stück geschrieben und das fand ich so, ja, herzerfrischend. Und dieses Stück ist sozusagen auch für beide gedacht, für meinen Professor Ivan Kowal und aber auch für den Komponisten Georg Katzer.
Das war MDR Kulturtrift mit der Akkordeonistin Claudia Buder von der Weimarer Musikhochschule im Jahr des Akkordeons, Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch und nächste Woche ist Maria Fagerlund hier. Maria Fagerlund ist die Programmleiterin vom Literaturfest Meißen. Das findet in diesem Jahr vom 12. bis zum 14. Juni statt. Es ist das größte eintrittsfreie Lesefest in Deutschland mit über 150 Lesungen. Ja, Claudia Buder, Dankeschön und wir hören Sie jetzt noch mit Ihrem Stück von Georg Katzer.
Mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.